Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über 10 Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
Willkommen zu den Berliner Dialogen, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. In dieser Folge sprechen wir über den Berlin-Brandenburg-Preis, der 2021 zum 4. Mal verliehen wird. Ich bin Kenneth Anders, Programmleiter des Oderbruch-Museums Alt-Ranft und Kulturwissenschaftler. Und wir als Museum haben 2018 den Preis zum 1. Mal selbst erhalten. Damals wurde er zum 1. Mal verliehen und seither bin ich diesem Preis auch verbunden und wirke auch in der Jury für diesen Berlin-Brandenburg-Preis mit. Bevor wir näher auf das Thema eingehen, möchte ich aber meinen ersten Gesprächspartner vorstellen und dann gemeinsam mit ihm tiefer einsteigen. Guten Tag, Matteo Toller.
Guten Tag.
Du kommst vom Hof Basta, hier im südlichen Oderbruch gelegen. Und hast im letzten Jahr mit deinem Team diesen Preis entgegengenommen?
Genau.
Ich würde erstmal fragen, damit es für alle nochmal verständlich ist, was ist das Besondere an eurem Hof? Und seit wann gibt es euch? Was muss man darüber wissen?
Das Hof besteht schon seit lange, aber wir als Gruppe wohnen und arbeiten dort seit 2012, 2013. Und wir haben eine solidarische Landwirtschaft und bewirtschaften damit 20 Hektar. Und wir machen ungefähr für 500 Leute in Berlin und in der Region Gemüse und in Zukunft auch Obst und Getreide und Ackerprodukte. Mhm. Und genau, wir bewirtschaften als Kollektiv. Es gibt am Hof 2 verschiedene Rechtsformen, die parallel miteinander arbeiten und miteinander das ganze Projekt weiterbringen. Und es ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der die Gärtnerei und die Landwirtschaft betreibt und eine gemeinnützige Verein, die die Hofstelle weiterentwickelt und aufbaut und Bildung, Seminar, Workshops organisiert.
Wie viele seid ihr?
Moment sind wir 5 Leute, 5 Erwachsene und ein Kind.
Und wo seid ihr eigentlich hergekommen? Warum ausgerechnet ins Oderbruch? Man hörte ja auch an, dass du nicht unbedingt aus dem Oderbruch kommst.
Ja, wir kommen alle von verschiedenen Ecken. Es ist auch niemand von uns aus Brandenburg oder aus Berlin. Wobei, jetzt stimmt nicht mehr, jetzt gibt eine Person aus Potsdam, aber ja. Okay. Das war fast ein Zufall. Olli und Anna, die das Projekt gegründet haben, hatten Kontakt mit Peter Huth, die eine Kooperative, die auch verschiedene Produkte nach Berlin geliefert hat, kennengelernt und der hat praktisch uns eingeladen, da zu wohnen und hat ein Stück Land zur Verfügung gestellt. Und es ist einfach so entstanden.
Ja. Zu euren Produkten, Tiere haltet ihr nicht oder auch?
Nee, wir haben gerade keine Tiere, außer ein Pferd und 2 Katzen, aber wir essen die nicht. Und ja, wir haben keine vegane Landwirtschaft und wir nutzen teilweise Pferdemist. Und wir kaufen das durch Schafwallpellets, weil die Oderbruchboden ist zu reich an Phosphat.
Ja.
Und wir dürfen dann nicht so viel düngen mit phosphathaltiger Düngung. Deswegen ist Schafwallpellets auch ein gutes Produkt dafür und ist auch relativ nachhaltig produziert.
Und euer Abnahmekreis umfasst derzeit ca. 500 Personen?
Ja, wir haben momentan 151 Ernteanteile.
Ja.
Und bei jeder Ernteanteil ist eine einzelne Person oder eine kleine Familie oder eine WG. Und wir beliefern auch ein paar Ausprojekte in Berlin. Genau so, wir haben ungefähr 500 Leute dabei.
Und schafft ihr das dann dorthin?
Ja, wir liefern jeden Donnerstag für 48 Wochen im Jahr nach Berlin in drei verschiedene Abholstationen,
ja,
wo dann die Leute kommen und in Nicht-Corona-Zeiten wiegen ihr eigenes Gemüse und nehmen ihren Anteil mit. Und gerade gibt's immer so ein, zwei Menschen, die dafür verantwortlich sind, alle Anteile vorzupacken,
ja,
damit es so Corona-bedingt alles laufen kann.
Und jetzt nochmal zum Verständnis, Ernteanteile bedeutet, das hat mit dem Konzept der Community-Supported Agriculture zu tun, dass ihr nicht für den Markt produziert, sondern dass ihr eine Vereinbarung habt mit anderen, für die ihr produziert. Und ihr bekommt vorher schon, also sozusagen einen eine festgelegte Entschädigung dafür, dass ihr diese Arbeit machen könnt. Und hinterher wird die Ernte diesen Verhältnissen entsprechend aufgeteilt. Ist das so richtig?
Genau, wir vorbereiten am Ende des Jahres einen Finanzplan für den folgenden Jahr. Und die Leute im Projekt durch ein Bid-Verfahrenssystem entscheiden, wie viel Geld dafür bezahlen können und wollen für das Projekt und für ihren Anteil. Und wir ernten jede Woche alles, was es gibt und teilen das durch 150, 151 Anteile und liefern wir das. Und genau, das in dem Finanzplan, es ist alles mitgerechnet, was an Produktionskosten und Lohn, Gelder für die Mitarbeiterinnen und alle möglichen Kosten, die wir haben, für die gesamte Produktion des Jahres zu decken.
Das bedeutet, dass alle das gemeinsame Risiko mittragen. Nicht nur ihr als Produzenten tragt das Risiko, sondern wenn ein schlechtes Jahr kommt, dann sind auch alle davon betroffen.
Genau, weil die Ware sind total entkoppelt von der Warenpreis, der vom Markt bestimmt ist. Und in Theorie, wir könnten auch monatelang nichts liefern und trotzdem Geld dafür bekommen. Das ist noch nicht der Fall passiert, zum Glück. Aber genau, das ist die Idee und das ist so eine gewisse Sicherheit zu den Produzenten zu geben.
Jetzt kommen wir mal zu dem Preis. Ich erzähle mal kurz, warum wir überhaupt im letzten Jahr entschieden hatten, dass der Preis nach Basta gehen soll. Es sind ja zwei Preise verliehen worden, aber im Vorfeld gab es eine Diskussion darüber, dass es vielleicht kein reiner Kulturpreis sein soll, der dort verliehen wird, sondern dass überhaupt das gemeinsame Agieren von Berlin und Brandenburg also gewürdigt werden soll, dass Menschen versuchen, über diese Grenzen hinweg von Stadt und Land, aber natürlich auch von zwei Bundesländern hinweg zu interagieren. Und vor dem Hintergrund hat ja Berlin-Brandenburg eine sehr lange Geschichte, gerade im Bereich der Landwirtschaft und der Ernährung. Das Oderbruch war mal der Gemüsegarten Berlins. Und es gab Zeiten, in denen im Wesentlichen sich Berlin von seinem Umland ernährt hat. Das ist heute nur noch in sehr geringem Umfang der Fall. Und deswegen wirken auf den ersten Blick erstmal Versuche, an diese Zeit wieder anzuknüpfen, fast ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Man denkt, oh ja, wir haben heute einen Ernährungsmarkt, einen globalen Ernährungsmarkt, der regelt das alles. Und das kann ja eigentlich nur eine Nischenexistenz sein, die da mit zu begründen ist, wenn jemand wieder versucht, direkte Beziehungen für die Ernährung zu knüpfen. Wir fanden aber in Basta einige Dinge besonders interessant. Das war zum einen die lange Vorgeschichte, die das Ganze hat. Die reicht ja, wenn man so will, bis in die Zeiten der preußischen Domäne Wollup zurück. Mithin, die dortigen Ländereien sind schon sehr, sehr lange öffentliches Land gewesen. Also man denkt immer, naja, Kollektivierung, das war alles DDR, aber es war eine Staatsdomäne, eine königliche Domäne, die dort bestanden hat und zu der auch das Vorwerk Basta gehört hat. Und das muss man schon mit bedenken, wenn man sich überlegt, wie die Geschichte denn eigentlich weitergegangen ist. Denn es war auch nachher zu DDR-Zeiten keine LPG, sondern ein volkseigenes Gut. Und nur weil das der Fall war, gab es nachher dann eben auch für Enthusiasten in den 90er Jahren die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob man nicht diese öffentliche Behandlung der Landwirtschaft an diesem Standort auch fortsetzen kann. Es gab damals die Initiative, zusammen mit der Gruppe Longomai zu versuchen, mit den Wolopern gemeinsam eine öffentliche Landwirtschaft aufzubauen und direkt nach Berlin zu vermarkten. Leider hat die Gruppe nachher die Ländereien nicht bekommen und Peter Huth war quasi übrig geblieben als einer, der diesen Ansatz immer noch vertreten hat und der immer noch gemeinsam mit Leuten aus Wollop Waren direkt nach Berlin vermarktet hat. Und dadurch gab es diese Nische, in die ihr vorstoßen konntet und die Möglichkeit, dort also erstmal Fuß zu fassen. Und das war das Erste, was uns an dieser Geschichte interessiert hat, nämlich, dass man sieht, dass sich häufig interessante Prozesse in der Regionalentwicklung auch dort ergeben oder gerade dort ergeben, wo es vorher schon einen guten Grund dafür gibt, dass Prozesse angelegt sind, dass Nischen bereits durch irgendjemanden vorgehalten oder geschaffen werden. Das heißt, man fängt eigentlich nie bei Null an oder selten bei Null an, sondern häufig gibt es schon einen Spielraum, den man nutzen kann und auf den man zurückkommen kann. Und da steckte für uns eine gewisse Ermunterung darin, auch über die unmittelbare Situation hinauszudenken und in die Zukunft zu denken. Denn das haben die Leute vor euch getan und wir hatten den Eindruck, dass auch ihr das tut, dass ihr nicht nur die Augenblickssituation seht, sondern eigentlich die Entwicklungsperspektive.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive.
Und der zweite Punkt, der uns interessiert hat, war, dass ihr natürlich einen systematisch anderen Ansatz habt als viele Leute, die direkt nach Berlin vermarkten, eben weil ihr nicht in dem Sinne den Markt beliefert, sondern eben aufgrund eures Systems die Warenlogik quasi in der Produktion von Nahrungsmitteln ja versucht komplett zu durchbrechen. Und das ist ein System, das heutzutage vielleicht viele noch gar nicht besonders ernst nehmen, von dem wir aber meinen, dass es wirklich interessant ist, weil es eigentlich ideologiefrei ist. Man braucht nicht 1000 Zertifikate und man braucht keine Handelsketten, die einem bescheinigen oder keine Werbeagenturen, die einem bescheinigen, dass man gute Produkte hat, sondern man kann sich mit denen, die daran mittun wollen, gemeinsam darauf einigen, wie sollen die Nahrungsmittel hergestellt werden und was möchten wir tatsächlich auch haben, was brauchen wir für unseren Selbsterhalt. Und das waren zwei Aspekte, also einmal dieses Geschichtliche an der ganzen Sache und zum anderen aber auch natürlich der Ansatz, den ihr verfolgt, die uns für diesen Preis sehr interessiert haben. Jetzt wäre meine Frage an euch zurück, könnt ihr mit so einem Preis was anfangen?
ja, also ich denke, es ist immer gut, nach ein paar Jahre von einem Projekt auch eine gewisse Bestätigung zu kriegen, dass wir irgendwie nicht für unsere kleine Blase was wirken und nur in unserer kleinen Gruppe was bewegen, sondern das auch nach außen was bringt und das auch irgendwie eine Modelle sein kann für andere Projekte, die neu starten wollen. Und genau, dass es einfach andere Leute inspirieren kann, um anders zu denken und anders mit dieser Produktion und Vermarktungslogik zu gehen. Mhm. Weil, ja, das macht einen großen Unterschied, wenn man Ware für eine abstrakte Weltmarkt produzierte und versucht, das einfach die Produktion so billig wie möglich zu schaffen. Oder wenn man wirklich die Leute, die dann diese Gemüse oder Produkte essen, auch direkt kennt und damit direkt verhandeln kann und sagen, okay, was sind Arbeitskonditionen, die wir alle gut finden und wo wir hinterstehen und sagen, okay, dieser Preis bezahlt diese Arbeit unter diese Konditionen und es ist nicht nur eine Nummer auf eine Ware in einem Supermarkt, die gar keine Bedeutung hat.
Das heißt, die Leute übernehmen Mitverantwortung für den kompletten Prozess. Sie fällen eben eine Entscheidung, die nicht nur der Warenästhetik unterliegt oder der Distinktion, was wir heutzutage auch häufig haben, dass Leute sagen, ja, ich esse nur das oder jenes und es ist eigentlich mehr eine Frage des Lebensstils und weniger eine Frage der Gesamtverantwortung für die Art und Weise, wie mein Nahrungsmittel hergestellt wird. Und dafür erzeugt ihr natürlich Öffentlichkeit, von der ich den Eindruck habe, sie hat vielleicht sogar zwei Seiten. Das eine ist die Öffentlichkeit für euer Projekt, das wahrscheinlich immer noch Unterstützung brauchen kann. Ich weiß gar nicht, könnt ihr eigentlich noch wachsen?
Das ist nicht unser Plan. Also unsere Idee ist, zu einer Größe zu kommen, die wir vielleicht schon erreicht haben, mindestens in der Gemüseproduktion, die wirtschaftlich sich tragen kann und trotzdem auf einer persönlichen Ebene mit den Mitgliedern bleiben kann, das nicht anonym wird, weil genau das ist ein zentraler Punkt von das ganze Projekt, diese persönliche Verbindung mit der Gruppe, die, wenn das in zu großer Ordnung dann sich ändert, wird einfach weniger oder gar nicht mehr da sein.
Ja. Gut, aber trotzdem seid ihr ja noch nicht gesättigt im Hinblick auf eure Entwicklung. Ihr habt noch sehr viel vor. Ihr wollt bauen. Ihr wollt auch andere quasi für diese Idee interessieren. Und das ist vielleicht der zweite Punkt, dass auch ein bisschen eine Art Vorbildwirkung von euch ausgehen könnte. Also das hast du angedeutet. Es könnten andere diese Idee aufgreifen. Ihr habt euch ja das ja auch nicht selbst ausgedacht, sondern habt es ja auch quasi, habt ihr auch Vorbilder sicherlich gehabt, an denen ihr euch orientieren konntet. Und insofern ist es ein bisschen eine Art, auch ein Modellfall, den ihr auf diese Weise öffentlich verhandelt.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen denke ich auch, dass so ein Preis hat vielleicht auch die Funktion, auf ein Projekt wie unsere eine breitere Aufmerksamkeit zu bringen, wo dann viele Leute, die sich vielleicht nicht direkt mit dem Thema beschäftigen und nicht vielleicht auf eine, ich weiß es nicht, ob es sowas gibt, aber so ein jährlicher Preis für Gärtnereien sich interessieren würden, aber auf so eine Preis, die einfach Berlin-Brandenburg heißt und Projekte, die genau diese Verbindung zwischen Stadt und Land besonders pflegen, genau, an so ein Projekt auch aufmerksam werden können und diese neue Ideen auch da empfangen können.
Ja. Habt ihr denn in irgendeiner Weise Resonanz bekommen?
Wir haben mehr Resonanz, als was wir gut verwalten könnten, bekommen. Wir mussten auch ein paar Sachen absagen, weil wir nicht die Kapazitäten alle teilzunehmen hatten. Und ja, wir haben einfach festgestellt, dass Öffentlichkeitsarbeit auch ganz viel Arbeit ist. Und wir müssen das dann parallel mit unserer normalen Alltagsarbeit machen. Und wir müssen dann entscheiden, welche Interviewanfrage oder Zeitung sich lohnt.
Ja, ich verstehe schon. Es ist ein allgemeines Problem, das ich aus der Landwirtschaft kenne. Die Städter dürsten sozusagen nach guten Beispielen und man wird sehr schnell dann zum Best Practice und ja, es interessiert einfach viele und dementsprechend wird man auf einmal zu einer öffentlichen Person und man muss auf einmal investieren, Zeit investieren.
Ja, und was auch uns teilweise gestört hat, ist, man versucht in solche Formaten gewissen Inhalt durchzukriegen.
Ja.
Und oft wird es einfach so klein geschnitten auf ein 2 Minuten Audio-Interview oder ein kurzer Artikel, wo wieder ein altes Bild von idyllische Landleben zugeschnitten, die das ist genau, was wir nicht wollen.
Ja.
Und dadurch braucht man auch Übung, wie man in die Öffentlichkeit geht und was und wie man sagen will, damit die richtige Content durchkommen.
Ja.
Also was wir mit unseren Projekten auch machen wollen, ist ein ganz neues Bild von Arbeit in der Landwirtschaft zu geben und genau nicht, dass dein Arbeit, wo die Leute von 5 bis 9 abends arbeiten müssen und sich tötarbeiten, sondern auch ein normales Leben führen können und auch andere Interessen und andere Nebenaktivitäten unternehmen können. Und das ist auch die Idee mit diesem Verein, den wir vor 3 Jahren gegründet haben, dass wir durch die Vereinsaktivitäten und Bildungsseminaren auch dieses neues Bild von Landleben vermitteln wollen.
Ja. Also das, denke ich, ist auch durchaus angekommen, also schon auch bei der Preisverleihung und dem Statement, das ihr dort vorgetragen habt. Und aber ansonsten auch, denke ich, ist das ein ganz zentraler Punkt. Ihr bedient nicht das idyllische, aber irgendwie auch bemitleidete Klischee der alten Landwirtschaft. Ihr versucht, selber für euch Bedingungen zu schaffen, die auch eurer Generation entsprechen, dass es auch für andere Leute attraktiv sein kann. Und dass man eigentlich etwas dringend nachholt, was im Diskurs meines Erachtens wirklich fehlt, nämlich nicht nur eine Kommunikation zwischen Stadt und Land hinsichtlich der Unterschiede, sondern eben, dass man auch sichtbar machen kann, die Leute, die hier wohnen, haben auch ihre Bedürfnisse, haben auch ihre Ansprüche an das Leben. Sie haben häufig auch studiert oder haben eine städtische Erfahrung hinter sich. Und all das kann man auf dem Land auch nutzen und weiterentwickeln. Und das wird eben meines Erachtens in diesem Projekt auch sichtbar, das ihr dort verfolgt.
Schön, dass so ist.
Ja. Okay, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns wieder über den Weg laufen und Sachen vielleicht auch zusammen machen. Es ist für uns selber auch ein interessanter Punkt im Oderbruch und in Brandenburg überhaupt. Ich möchte noch durchgeben, wir haben auch weitere Informationen zum Berlin-Brandenburg-Preis, die Jury und die Preisträger des letzten Jahres. Die finden Sie auf der Homepage Stiftung Zukunft Berlin EU. Und die Stiftung informiert auch über ihre sozialen Medien und ein Newsletter über die Preisverleihung in diesem Jahr. Die Preisträger stehen noch nicht fest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.